Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ich möchte gerne heute Morgen das letzte Mal predigen und in der Predigtserie der Verwalter über Finanzen. Und ehrlich gesagt, es war gar nicht so einfach, mich vorzubereiten auf diese Predigtserie, weil ich bereite mich schon auf die nächste Predigtserie vor, die heißt Beyond, jenseits deiner Vorstellungskraft. Und die wird so abgefahren, ich bin so inspiriert von dem, was Gott da schon geredet hat, dass ich gedacht habe, ich muss mich nochmal zurückkommen. Es gibt sehr viele Parallelen, ist mir dann aufgefallen, zwischen Geld und Heiligem Geist, mehr als man sich vorstellen kann, aber darüber werde ich jetzt nicht sprechen. Ich muss nochmal zurückkommen, wir sprechen heute nochmal über Geld und ich möchte euch heute etwas geben. Ich hoffe, dass du es gebrauchen kannst, dass du es im Geist gebrauchen kannst. Etwas, was dir hilft zu sehen, was der nächste Schritt sein könnte für, sagen wir mal, lass es mich mal salopp ausdrücken und bitte höre es mit diesem saloppen Zungenschlag, für deine finanzielle Karriere, okay, die noch vor dir liegt. Und vielleicht hilft dir das einfach, dass du sehen kannst, eine Hoffnung für dich, eine Zukunft, die gut ist in diesem Bereich. Weil ich will eine kurze Wiederholung machen. Ich glaube, dass ich das auch schon hier erwähnt habe bei der ersten Predigt, die ich gehalten habe vor einigen Wochen. Der erste Punkt ist, und das ist ganz wichtig als Voraussetzung, das zu wissen, bevor ich euch das genau erkläre, ist es Gottes Wunsch, uns zu segnen. Es ist Gottes Herz, uns, dich zu segnen, auch finanziell. Das ist, was Gott will. Und dann lasst es erstmal sacken, dass das das Herz Gottes ist für dich. Bei allem, was du vielleicht an, sagen wir mal, Herausforderungen und Widerständen widerfahren ist, an Erfahrungen, das ist das Herz Gottes für dich. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, um das auch zu untermalen und damit du siehst, es ist niedergeschriebener Wille Gottes. 3. Johannes, Kapitel 1, Vers 2, da heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem, sagen wir mal allem, wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Und das ist einfach, und manche Leute, meistens Theologen, schlaue Theologen, Halbtheologen, Volltheologen, progressive Theologen, liberale Theologen, die sagen Folgendes, die sagen, Tore, das da ist ein Standardbriefanfang. So hat man geschrieben im ersten Jahrhundert. Ja, und was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, das ist nicht Wort Gottes, das ist ein Briefanfang. Ja, das ist ein Briefanfang im Wort Gottes. Und wenn ein Briefanfang im Wort Gottes steht, dann spricht Gott durch diesen Briefanfang zu mir. Dann sagen die Leute, ja, aber das wurde tausende Male benutzt im ersten Jahrhundert. Das mag sein. Und die anderen 9999 Male war das der Brief an X zu Y. Aber wenn es im Wort Gottes steht, dann spricht Gott zu mir. Und das möchte ich uns heute Morgen zeigen. Gott spricht zu uns, Geliebter, Geliebte. Gendern wir heute Morgen mal ausnahmsweise. Geliebter, Geliebte. Das ist, was Gott zu uns sagt, was Gott zu dir sagt. Ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Gottes Herz für uns ist, dass es uns wohlgeht. Das erstmal zu akzeptieren, das ist erstmal wichtig. Trotz vielleicht der Widerstände, trotz der Krankheit, trotz dem finanziellen, unausgewogenen Dingen in unserem Leben. Zu sehen, das ist, was Gottes Herz ist. Und einfach das zu akzeptieren. Heute Morgen geht es um Finanzen und Finanzen gehören zum Leben dazu. Gott will, dass es uns auch darin wohlgeht. Dass wir darin auch dass unsere Seele darin nicht nur Ruhe findet, sondern Frieden findet, Shalom findet, Wohlstand findet. Und wisst ihr, viele Christen, die haben so Angst vor Geld, weil Geld ist keine Kleinigkeit, hat Power, hat echt viel Macht, was Geld tun kann. Und dann denken sie, die Lösung wäre es, sozusagen Geld in der schmutzigen Ecke irgendwo liegen zu lassen. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die Ecke nicht sauber wird, indem ich sie ignoriere? Oder indem ich sie klein mache? Das wäre schön, wenn das funktionieren würde. Sondern ich muss in die Ecke schauen und mich darum kümmern. Und ich möchte dir heute Morgen noch einmal zu dir sagen und zu deinen Finanzen. Es ist wichtig, dass du darauf schaust. Ja, ich glaube nicht, dass es das große Ziel Gottes ist, dass wir uns ständig um unseren Wohlstand kümmern oder ständig auch um unsere Gesundheit kümmern. Aber wisst ihr was? Es ist die Belohnung Gottes, dass er uns gerne Wohlstand geben will und auch Gesundheit geben will. Das ist, was Gott tun möchte, als Resultat in unserem Leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir es anschauen. Ist das okay? Einfach aus dem Grund, weil Gott ja möchte, dass es uns gut geht. Zweiter Punkt. Geht schnell. Also ist aber auch erst die Voraussetzung, die Einführung. Mit Geld richtig umzugehen, ist Jüngerschaft. Mit Geld richtig umzugehen, bedeutet Jüngerschaft. Und Jüngerschaft bedeutet, wenn wir uns das kurz anschauen, was bedeutet Jüngerschaft? Das ist so ein Fachbegriff, sozusagen aus dem Neuen Testament. Jesus hat den eingeführt. Und es geht darum, Jüngerschaft bedeutet, so zu werden wie Jesus. Jesus nachzufolgen, mit dem Ziel, dass wir so werden wie er. Das ist Jüngerschaft. Und warum sollen wir so werden wie er? Weil er hatte eine perfekte Beziehung zum Vater. Er hat uns gezeigt, was es bedeutet, wirklich zu leben. Deswegen ist es erstrebenswert, so zu werden wie Jesus. Das ist Jüngerschaft. Wenn also richtiger Umgang mit Geld Jüngerschaft ist, dann bedeutet, dass auch Geld einen Zweck hat in unserem Werden wie Jesus, in unserer Identität. Und das ist der Grund, wie wir werden wie Jesus. Und das ist das Ziel, damit wir Gottes Kinder sind. Gottes Kinder bedeutet, so zu sein wie Jesus. Das ist, was Jüngerschaft tun will. Wir sollen lernen, das zu werden, was wir geistlich schon geworden sind. Oft werden wir etwas geistlich und dann hinkt unser Verhalten hinterher. So, ne? Gott hat uns geliebt, hat uns vergeben, all diese wunderbaren Dinge in unserem Leben getan. Und was tun wir immer noch? Falsche Sachen. Aber Gott sagt, kein Problem, ich bringe dir das bei. Jüngerschaft. Und so ist es mit Geld auch. Wir sind durch und durch gerettet, auch erlöst, auch in den Geldfragen, aber wir hinken mit unserem Verhalten dem hinterher. Also sollen wir lernen, so zu sein, so auch in unseren Finanzen so zu sein, wie Jesus ist, wie ein Kind Gottes ist. Das bedeutet also, dass Geld oder unser Umgang mit Geld etwas mit unserer Identität zu tun hat. Und das ist auffällig. Manche Leute, die eine gewisse Identität haben, die haben einen anderen Umgang mit Geld. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, dass es so sein könnte? Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr starker Ausdruck ist von Identität. Ich habe mal so ein paar provokative Fragen formuliert. Ich hoffe, dass du nicht jetzt total irgendwie abschaltest oder so. Aber bevor ich das mache, bringe ich auch noch eine Bibelstelle, damit du wenigstens ein bisschen was hast, woran du dich festhalten kannst. Matthäus 6, 21, denn wo euer Schatz ist, da wo euer Schatz ist, wo ist da? Da wird auch euer Herz sein. Da gibt es eine so enge Verbindung zwischen Geld und Herz, wir können uns oft gar nicht vorstellen, wir wollen uns gar nicht eingestehen, dass es so ist. Aber die Wahrheit ist, dass unser Geld krass zusammenhängt mit dem, was unser Innerstes ausmacht, wer wir wirklich sind. Oh, schockierend, gell? Ich habe beobachtet, Christen würden gerne das Thema Geld so ein bisschen abseparieren, unter den Tisch fallen lassen, weil es peinlich wäre, wenn wir aufs Geld schauen, und dann auf die Identität, die wir repräsentieren. Weil ich habe mal folgende Fragen, pass mal auf. Was sagt deine Identität über dein Geld? Wenn man dich anguckt und sagt, wer du bist, was sagt das über dein Geld? Sagt das überhaupt irgendwas? Was sagt dein Geld über dich? Was sagt dein Geld über dich? Deine Finanzen sollten dir folgen, nicht du deinen Finanzen. Deine Finanzen sollten dir dienen. Und nicht du deinen Finanzen. Deine Finanzen sollten dich bestätigen, wer du bist eigentlich. Deine Finanzen sollten deine Kraft ausdrücken, die du hast. Das sind ganz schön krasse Aussagen. Aber überleg dir mal, wenn das Gegenteil der Fall wäre. Identität und Finanzen haben eine Verbindung. Und es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, mal darauf zu schauen, ehrlich zu werden und den Heiligen Geist wirken zu lassen. Nur heute Morgen, in Ordnung? Nur heute Morgen. Ihr könnt dann nach Hause gehen und könnt sofort alles wieder vergessen und dann sagen, ist mir zu gefährlich. Oder du nimmst es mit nach Hause und sagst, Heiliger Geist, du hast Hoffnung für mich, du hast etwas für mich. Das wäre auch gut, oder? Drei Punkte habe ich für euch heute Morgen mitgebracht. Drei Punkte, das ist dann meine Predigt, okay? Die drei Punkte, da gehen wir heute Morgen durch. Erster Punkt, Gott geht es um dich selbst. Das ist der erste Punkt. Es ist ganz wichtig, dass wir das noch einmal in Erinnerung rufen, dass es Gott eigentlich um dich geht. Dann zweitens, deine Identität und deine Beziehung zu Geld sind eng miteinander verwoben, verbunden. Habe ich auch schon gesagt. Jetzt zeige ich euch, wie das aussieht. Ich habe mir was überlegt, was entdeckt in der Bibel und habe gedacht, wenn ich euch das mal zeige, hilft euch das, weil ihr seid ja auch Deutsche oder einfach auch Menschen. Und dann hilft euch das vielleicht so mal manchmal Dinge zu ein bisschen mit dem Verstand zu nehmen und zu kategorisieren. Wir haben ja auch alle einen Verstand von Gott bekommen. Und dann drittens, Gott gebraucht Geld, und das ist erstaunlich, er gebraucht dieses Geld, dieses dunkle Geld, um dich näher zu ihm zu bringen. Das ist erstaunlich, das tut er. Und weißt du was, er nimmt auch dein Geld dafür, was du hast oder auch nicht hast. Wollen wir gemeinsam reingehen? Seid ihr bereit? Und der erste Punkt, den ich euch zeigen, ich muss euch das als Voraussetzung one more time zeigen, damit du das alles irgendwie auch manchmal verstehst, in welcher Situation du dich befindest und warum die Situation vielleicht nicht so ist, wie sie sein sollte, weil wenn du hörst, Gott will, dass es dir gut geht, Gott will dich segnen, Gott möchte, dass es deiner Seele wohl geht, dann denkst du, oh, wieso ist das nicht so? Und der Grund dafür ist im ersten Punkt, Gott will, Gott geht es um dich selbst. Gott geht es um dein Herz und nicht um deine Äußerlichkeiten. Und es ist ganz, ganz wichtig, gerade beim finanziellen Durchbruch, gerade bei Finanzen geht es Gott häufig darum. Das ist wie ein Test, wie ein Mittel, um uns zu zeigen, wo unser Herz steht. Weil wir sind, wie soll ich sagen, Experten geworden darin, uns selber zu verarschen. Darf ich das mal so sagen, uns selber zu betrügen? Okay, tut mir leid, Petra. Das war vielleicht zu viel für dich und für andere hier. Für uns selber zu betrügen. Und Gott muss uns offenbaren, was in unserem Herzen ist, damit wir überhaupt akzeptieren, dass es in unserem Herzen ist. Und da gibt es einen wunderbaren Abschnitt im Alten Testament, in 5. Mose 8. Und da heißt es, und ich habe das ein bisschen zusammengefasst, und damit, eigentlich kann man das ganze Kapitel lesen, aber dafür haben wir keine Zeit. Deswegen fangen wir an, Kapitel 8, Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Gott hat diese ganze 40 Jahre genommen. Er hat gesagt, hier, Reflexion, ich will ja nochmal sagen, warum 40 Jahre? Und dann sagt er, pass mal auf, ich habe dich 40 Jahre, damit Folgendes passiert, ich wollte dich demütigen. Das ist ein hartes Wort. Aber wie oft beten wir denn, dass wir demütig sind, weil wir wissen, dass Gott sich den Demütigen zuwendet? Wir sagen ja. Und dann haben wir so ganz wilde Pläne, dass wir demütig sein wollen. Wir können nicht demütig sein. Aber wisst ihr, was Gott tun kann? Er kann uns demütigen. Das ist hart, schwer zu akzeptieren. Aber dann kann er uns demütig machen. Es ist nicht möglich, dass wir uns selber demütigen. Und es ist auch nicht gut, dass wir uns gegenseitig demütigen. Aber der Herr darf uns demütigen. Und er tut auch noch Folgendes. Er prüft unsere Herzen, um zu zeigen, was in unseren Herzen ist. Und dann wird dieses Wort hier benutzt, offenbar, weil offenbar bedeutet, da ist etwas, was nur Gott uns zeigen kann. Wir können da gar nicht ran. Wenn wir auf unser Herzen drauf gucken und sagen, wie hast du dich doch super aus Rot schlägt. Passt. Wir haben ein gutes Herz, sagen wir so schnell. Ne? Wir meinen es doch gut. Und Gott muss uns offenbaren, was wirklich in unseren Herzen ist. Lest euch mal weiter vor. Seid ihr noch da? Oder ist schon zu schockiert? Vers 5. So erkenne nun in deinem Herzen, erkenne es nun in deinem Herzen, dass der Herr dein Gott dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Das ist ganz wichtig. Erkenne es ganz tief in dir. Alles, was passiert um dich herum, passiert deswegen, weil Gott sich um dich kümmert. Das ist krass. Gott hat keine Kita, wo er die Kinder hinschickt, sondern er ist persönlich der Erzieher von jeder Person, von jedem Menschen. Er will sich darum kümmern, dass du, und es ist kein Ausdruck von, wisst ihr, wenn wir so etwas lesen, heutzutage in diesen Tagen, wenn wir hören von Erziehung, dann fühlen wir uns bedroht. Dann denken wir, meine Güte, das kann doch niemand, kann uns aufdrängen von außen, was ich denken soll, wie ich mich verhalten soll, wer ich bin. Wie kommt denn sowas? Wir verstehen Erziehung mehr als, dass irgendjemand ganz lieb irgendein Programm vorschlägt und sie sagt, ein Tanz. Und jetzt darfst du raten, wer du bist und was du willst. Aber das ist nicht das Verständnis von Erziehung in der Bibel. sondern Erziehung bedeutet, dass sich jemand um dich kümmert und dir zeigt, was richtig ist, was falsch ist, wer du bist, all diese Dinge. Und Gott will es tun in deinem Herzen. Ist ziemlich cool, oder? Und das gilt auch für Geld. Und jetzt Vers 14, ich muss ein bisschen, wie gesagt, jumpen. Damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Weil das ist etwas, was in unserem Herzen ganz, ganz schwierig ist. Ich weiß nicht, ob du das schon beobachtet hast, aber ich habe das schon gesehen in meinem Herzen, dass mein Herz sich häufig ganz schnell zu anderen Dingen zuwendet. Und sagt, jetzt habe ich Spaß, jetzt geht es mir gut, jetzt brauche ich Gott gar nicht mehr. Und dann denke ich so, ich kriege das alleine hin. Ich sage dann nicht, brauch dich Gott nicht, sondern ich bin einfach mit anderen Sachen beschäftigt. Und dann passiert genau das, was hier steht. Ich vergesse. Unser Herz ist vergesslich. Und Gott möchte nicht, dass unserem Herzen das geschieht, weil er weiß, es ist nicht gut für unsere Herzen. Wir brauchen ein nicht vergessliches Herz. Wir brauchen ein Herz, was sich an den Herrn hängt. Ob es uns gut geht oder nicht so gut geht. In allen Lebenslagen. Festig, dann geht's weiter. Der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Haus der Knechtschaft. Der dich in die Wüste mit Manna speiste, von dem deine Väter nichts wussten, um dich zu demütigen. Da ist es wieder. Und zu prüfen, das tut er, diese beiden Sachen, prüfen und demütigen tut er. Warum? Damit er dir am Ende Gutes tue. Das Ende, sagt Gott, das Ende für jede Person, das Ziel für dich ist nicht die Wüste. Das Ziel für dich ist, dir am Ende Gutes zu tun. Wo auch immer du dich gerade befindest, ich will dir Folgendes zusagen, am Ende will Gott dir Gutes tun. Das ist sein Versprechen, das ist seine Perspektive auf dein Leben. Für Finanzen, aber auch für andere Dinge. Und dann heißt es hier weiter, lesen wir mal zu Ende Vers 17, und damit du, dann sind wir wieder dabei, und damit du nicht in deinem Herzen sagst, wie oft sagen wir etwas nicht nach außen hin. Wir wissen ja, wie man sich verhält, wir wissen ja, wie man christlich redet, gell? Wir wissen ja, wie man in der Kirche 100 Punkte bekommt oder ein Sternchen oder so etwas. Wir wissen diese ganzen Regeln. Damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und meine Stärke, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. Das würden wir nie sagen. Laut. Würden wir nie. Gott weiß das. Das würden wir in unserem Herzen sagen. Aber wir sollen es nicht sagen in unserem Herzen. So gedenke doch an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. Wie powerful ist das? Gott will sich um unsere Herzen kümmern. Das ist, und Geld ist oft Mittel der Wahl Gottes, um das zu tun. Weil die Verbindung so eng ist zwischen Geld und unserem Herzen. Das ist der Grund, warum du kein Multimilliardär bist und hier sitzt und dir keine Gedanken machst, sondern weil du Schwierigkeiten hast und nicht, weil Gott sich nicht wünscht, dass es dir gut geht, sondern weil Gott mehr besorgt ist um dein Herz als um Äußerlichkeiten wie wir. Weil wir denken so, wenn wir 10 Millionen hätten, dann wäre alles supi. Dann würden wir 1 Million spenden, das denken wir, weil als Christen, wir sind so gute Christen, und unserem Herrn, 1 Million würde spenden und dann wäre alles gut. Weil wir wären genial mit 10 Millionen. Und es würde uns richtig gut gehen. Und den anderen würde es gut gehen. Die Wahrheit ist, das wäre nicht so. Tut mir leid, die meisten von uns sind überhaupt nicht ready für diesen Segen oder anderen Segen. Aber Gott möchte gerne, dass unsere Herzen ready sind, weil er zuerst an unseren Herzen interessiert ist. Als an unserem äußerlichen Nice-Sein und Groß-Sein. Okay, das war jetzt ganz schön heftig, gell? Okay, aber was, preis dem Herrn, Punkt 2, da kommen wir jetzt hin. Punkt 2. Deine Identität und deine Beziehung zu Geld sind eng miteinander verbunden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und ich habe das ja schon einmal gepredigt, deswegen muss ich das auch nur ganz, ganz, ganz kurz wiederholen. Ganz wichtig, in unserer Welt, in der wir leben, die wird maßgeblich von der Macht des Mammons beeinflusst. Der Mammon hat große Kraft und alle, wie soll man sagen, Finanzströme, die es gibt, die haben diese Kraft oder beinhalten oder werden von dieser Kraft ja krass bestimmt. Und die Erlösung Gottes besteht darin, dass wir dieser Kraft uns nicht mehr unterordnen müssen, sondern auch befreit werden können von dieser Kraft. Das ist das Evangelium. Wir können uns entscheiden, nein, 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 wir gehen nicht mehr mit dieser Kraft des Mammons, sondern wir gehen mit der Kraft des Evangeliums und sind befreit von dieser Kraft. Ich habe mal eine Folie entworfen oder die KI hat es für mich entworfen, die zeige ich euch mal über Mammon. Hier ist sie. Und da habe ich euch, das glaube ich, bei der paar Wochen ist das her, da war ich hier, vielleicht erinnerst du dich nicht, habe ich gesagt, der Mammon hat eine Macht mit zwei Gesichtern. Das ist krass. Er hat einen Geist des Mangels und einen Geist der Geldliebe. Und beide sind so ein bisschen entgegengesetzt. Aber sie haben denselben Spirit. Beide führen in die Sklaverei. Beide erzeugen Stolz in uns und Trennung von Gott. Beide erzählen uns Geschichten, aber sie sind so entgegengesetzt. Armut, es gibt Menschen, die viel Geld haben und einen Geist des Mangels haben. Es gibt Menschen, die nichts haben, aber mit einem Reichtum, einen Geist der Geldliebe unterwegs sind. Es macht keinen Unterschied, ob du viel oder wenig Geld hast. Dieser Mammon zerstört unsere Herzen. Und wir müssen wissen, wenn wir aussteigen wollen aus dieser Kraft, dann müssen wir uns Jesus zuwenden und sagen, Jesus, du bist unser Herr, auch in Finanzen. Und wie wir das tun, haben wir schon gehört, habe ich gehört. Das tun wir, wenn wir sagen, wir gehören auch Finanzen, gehören jetzt zu Gott. Wir vertrauen Gott, seiner Autorität und seiner Herrschaft. Ist es gut? Jetzt zeige ich euch mal Folgendes. Ich habe euch gesagt, inwiefern ist unsere Identität verbunden mit Geld? Und da kann man Folgendes in der Bibel, habe ich beobachtet. Und zum Beispiel sieht man das sehr, sehr gut in Lukas Kapitel 15. Und zwar erzählt Jesus da eine Geschichte von einem jungen Mann oder sagen wir mal von einer ganzen Familie, von einem Vater und zwei Söhnen. Und wir wissen, die Geschichte heißt dann der verlorene Sohn, die verlorenen Söhne oder der liebende Vater, whatever. Was viele übersehen ist, eigentlich geht es hier um ein Erbe, was geteilt wird. Und es ist interessant, was hier geschieht, weil wir bekommen hier diesen jungen Mann vorgestellt, der Sohn dieses Vaters ist. Das ist seine Realität. Das ist er, wer er ist. Er entscheidet sich aber, seinen eigenen Weg zu gehen. Und wir sehen diese Geschichte, dass da, wo er endet, ist irgendwann in der Sklaverei, im Schweinetrog. Dort endet er. Und dort befindet sich die ganze Menschheit, wenn du so willst. Und das Erste, was wir da sehen, wir sehen dort die erste Identität, in die er hineinkommt, die eigentlich gar nicht seine ist, aber die er annehmen muss, weil er den Vater verlassen hat, ist Sklave. Er wird ein Sklave. Und dann, irgendwann lesen wir, dann heißt es dann, und er kam zu sich selbst. Das ist immer, dass der Selbstbetrug aufhört. Damit beginnt alles. Hier, dass du siehst, okay, stimmt mein Herz. Er kam zu sich selbst. Und dann denkt er, ist ganz interessant, er denkt an die Tagelöhner seines Vaters. Und er sagt, oh, ich kann auch ein Tagelöhner werden. Und er wird uns dann berichtet, es gibt diese Rolle Sklave, es gibt diese Rolle Tagelöhner. Und dann geht er zurück zu seinem Vater und sein Vater wartet schon auf ihn, wir kennen die Story. Und dann kommt er ihm entgegen. Und das ist interessant, weil dann geschieht etwas ganz, ganz schnell. Der Vater nimmt ihn sofort wieder auf. Aber uns wird beschrieben, wie das funktioniert. Und er bekommt zum Beispiel Sandalen. Und der Unterschied zwischen einem Tagelöhner und einem freien Mann in der damaligen Zeit war nur eines, und zwar der eine trägt Sandalen und der andere geht barfuß. Also er wird ein freier Mann, aber da bleibt es nicht stehen. Er bekommt auch sofort den Ring und er bekommt sofort Kleidung, die er anziehen kann. Er wird sofort zum Sohn wiederhergestellt. Und dann merkst du, oh, okay, interessant. Sklave, Tagelöhner, Freier und Kind. Vier verschiedene Level, Identitäten. Und ich will euch was sagen, die Bibel sagt Folgendes. Über uns, über unseren Stand, den wir haben vor Gott. Wir sind versklavt in der Sünde. Durch Jesus Christus und sein Blut, das er bezahlt, das haben wir vorhin gesungen. Das Blut von Jesus ist so wertvoll, ist so kraftvoll, dass es aus der Sklaverei uns befreit und sofort in den Stand eines Sohnes und einer Tochter hineinbringt. Krass! Von Null auf Superstar. Das ist, was geistlich passiert. Aber ich habe es schon gesagt, unser Leben hinkt dem hinterher. Und Gott muss uns beibringen, wie wir in die Realität einer Tochter oder eines Sohnes hineinkommen. Auch finanziell. Und ich habe gedacht, ich bringe euch heute mal vier Level mit und zeige euch mal, damit du sehen kannst bei dir selbst, für dich selbst, wo du dich gerade befindest in deiner Reise, in deiner finanziellen Reise mit Gott. Wie du dich gerade verhältst. Du bist, wenn du Jesus angenommen hast, wenn du Jesus umarmt hast, wenn du Ja zu ihm gesagt hast, wenn er dich adoptiert hat, wenn er dich neu gemacht hat, wenn du getauft bist auf den Namen unseres Gottes, dann bist du ein Kind Gottes. Aber es kann gut sein, dass du dich finanziell verhältst wie ein Sklave. Und das ist auch schlimm. Aber hey, heute sind wir hier, um diesen Selbstbetrug aufzudecken. Ich bin nicht hier, um einen Scheinwerfer auf dich zu bringen. Keiner kann das sehen. Der Heilige Geist kann das sehen. Und der Heilige Geist will nur eine Sache für dich tun. Er will dir sagen, du musst nicht, wo auch immer du dich gerade befindest, es gibt einen nächsten Schritt für dich. Es gibt Hoffnung für dich. Aber du musst anfangen, wo du bist und akzeptieren und ja sagen, da bin ich gerade. Heiliger Geist, bitte hilf mir. Sonst kann er nichts für dich tun. Also du brauchst eine gewisse Offenheit jetzt in diesem Augenblick, was hart ist. Du musst sozusagen zu dir selbst kommen und sagen, oh, das ist der Level, in dem ich mich befinde. Aber dann kriegst du Hoffnung, weil Gott dir hilft. Ist das gut? Also gut. Folgende vier Level habe ich Preis dem Herrn. Folgende vier Level konnte ich entdecken. Und der erste, ich habe schon gesagt, das ist verbunden mit dem Sklaven. Geld besitzt mich. Geld besitzt mich. Das ist der erste Level. Das heißt, statt dass ich Geld besitze, besitzt Geld mich. Ein Leben aus einem Mangel heraus ist häufig gekennzeichnet davon, dass ich Schulden habe, dass ich Abhängigkeiten mich befinde. Ihr Lieben, ich möchte euch heute hier sagen, ich weiß, dass es so viele Menschen gibt und Christen auch, die Jesus kennen, die sich in Schulden befinden. Und Schulden ist immer Abhängigkeit. Schulden ist immer Sklaverei. Das Wort Gottes ist so klar darüber. Es gibt keine Ausnahme. Ich weiß, manche gucken mich an und sagen, wie kann man ein Leben ohne Schulden? Ich will dir sagen, Gott hat ein Leben ohne Schulden für dich. Das ist nicht der Plan Gottes für dich. Ich hatte mal geringe Schulden in meinem Leben, selbst als ich schon Christ gewesen war. Und ich muss sagen, jedes Mal habe ich gespürt, wie sich eine Kraft um mich herum bewegt, die an mir zieht. Ich bin so dankbar, dass das überhaupt nicht lange angehalten hat, diese Zustände in meinem Leben. Aber die waren da. Ich will euch mal was sagen. Wisst ihr, 20.000 Euro Schulden, ein Konsumerkredit, der mal schnell zustande kommt, der kann dir 300 Euro im Monat kosten. 300 Euro, die wir nicht haben normalerweise. Ich kenne jemanden, der hat 50.000 Euro Schulden. Soll ich euch sagen, was das im Monat bedeutet? 800 Euro. 800 Euro, 400 Euro alleine nur an Zinsen und 400 Euro, um es abzutragen und über 10 Jahre zurückzuzahlen. 10 Jahre Gefangenschaft, 800 Euro pro Monat. Und das Problem ist folgendes, wenn du dich in diesem Zustand befindest, dann das Leben kommt vorbei, die Schwierigkeiten kommen vorbei und dann muss doch dieses oder jenes Problem gelöst werden. Das Auto geht kaputt und dann nimmst du neue Schulden aus. Du hast gerade vielleicht von 50.000 dich zurück auf 30.000 gearbeitet und dann passiert dies oder jenes. Du musst umziehen, das wird dir genommen und du gehst weiter und der Kreislauf der Schulden scheint überhaupt gar nicht abzunehmen. Und das Schlimme ist, wenn diese Leute viel Geld bekommen, dann bezahlen sie all diese Schulden, aber ruckzuck sind sie wieder in den Schulden, weil es ist ein Spirit. Du musst aus diesem Geist heraus der Schulden, aus diesem Level der Schulden. Dir wird es nicht helfen, im Lotto zu gewinnen. Ich weiß, dass du das denkst. Ich weiß, dass du glaubst, das ist die Antwort. Ich weiß, dass du glaubst, dass Glücksspiel oder andere Ideen das große Ding sind. Das sind sie nicht. Du bist in etwas viel Größerem gefangen, was dich fertig macht. Das ist etwas, wie überlebe ich? Und die Identität dazu, ich bin nicht genug. Ich will dir Folgendes sagen und ich will es dir laut sagen und klar sagen, damit es keine Missverständnisse gibt und niemand zu mir kommt und der sagt, du hast das Gegenteil gesagt. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sollten nicht in Schulden leben, weil ihre Arbeit daran zerbricht. Zum Beispiel, und da kenne ich mich aus, ich kenne mich nicht mit allen Arbeiten aus, aber mit der kenne ich mich aus, die eines Pastors. Ein Pastor sollte keine Schulden haben. Und wenn ich Pastoren entdecke, ist ja nicht so, dass ich da nach denen Ausschau halte oder dass ich sie unter die Lupe nehme. Aber ich habe eine Leidenschaft dafür. Wenn ich entdecke, dass jemand Schulden hat, dann rede ich mit dem ganz ernsthaft und sage, Pastor, mach das nicht. Du bist verwundbar. Dein Herz ist verwundbar, deine Gemeinde ist verwundbar, alles ist verwundbar, weil du hier eine Tür schaffst für deine ganze Gemeinde und eine Schwäche hineinbringst. Du lebst unter einer Herrschaft, die nicht deine ist. Du solltest unter der Herrschaft Jesu Christi leben, auch in diesem Bereich. Oh, ich weiß, es ist ganz ruhig geworden hier im Raum. Bitte seid nicht böse deswegen. Aber Leute, das ist etwas, wisst ihr, wenn wir Jesus nachfolgen, das ist sowas bei mir auch, als ich Jesus nachgefolgt habe, als ich ja gesagt habe zu Jesus, ich habe damals gearbeitet, habe viel Geld verdient und habe gesagt zu Jesus, wenn ich dir nachfolge, werde ich arm. Das war eine Lüge. Das war eine Lüge, die ich dachte, aber das war mein Eindruck von der gesamten Pastorenschaft, die ich kannte. Die Wahrheit ist, wenn wir Jesus nachfolgen, geben wir alles auf. Ja? Und es war so, ich habe diese Geschichte schon hier erzählt, als ich Jesus nachgefolgt bin, wir haben wunderbar gewohnt in Mainz, für Mainzer Verhältnisse, fast Penthouse-Verhältnisse. Das nächste, was passiert ist, ich habe 7 Jahre an der Hauptstraße von Mainz gewohnt. 400 Euro billiger, preist dem Herrn, 7 Jahre lang, 93 Dezibel Straßengeräusche. Ja, kein Wunder, dass ich irgendeinen Schaden habe. Ihr Lieben, das ist manchmal so. Aber Schulden sind keine Option für manche Berufsgruppen. Und du kannst dir jetzt überlegen, welche Berufsgruppen noch keine haben sollten. Aber Pastor nicht. Und wenn du darin gefangen bist, und es ist wirklich mein Herz so sehr, hey, tu alles, um da rauszukommen. Gott will dir helfen, auf das nächste Level zu kommen. Das ist nicht für dich, das ist nicht deine Identität. Wenn du ein Kind, eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes bist, ist das nicht deine Identität. Und Gott hat mehr für dich. Amen. Level 2, gehen wir Level 2. Ich zeige euch mal Level 2. Ich verdiene mir mein Leben. Tagelöhner. Und das ist interessant. Tagelöhner sind Leute gewesen im Neuen Testament, die sozusagen gearbeitet haben einen Tag und dann haben sie Lohn bekommen. Tagelöhner, wie der Name sagt. Wir haben das Konzept ein bisschen erweitert in Deutschland. Wir machen mittlerweile Monatslöhne. Aber im Prinzip ist dasselbe Konzept, weil am Anfang des Monats viel Geld auf dem Konto, am Ende nichts mehr. Und so geht das Monat für Monat, okay? Und viele leben in dieser Realität. Wir leben in dieser Realität schon, so, ich weiß nicht, schon seit 150 Jahren oder sowas, dass wir aus dem Monatslohn herausleben. Es ist viel besser als Tagelöhn, muss man zugeben, weil es ist ein bisschen entspannter, man hat 30 Tage Zeit. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Du lebst von deinem Lohn, bis er weg ist. Deine Hoffnung ist, dass er erst weg ist, wenn der nächste Erste anfängt. Und nicht schon früher, gell? Das ist irgendwie das Tagelöhner. Es ist auf jeden Fall besser, als in den Schulden zu leben. Auf jeden Fall an dieser Stelle möchte ich sagen. Aber es ist auch ein Leben im Vergleich. Im ständigen, der Blick auf das Konto. Monat zu Monat. Ich habe das mal untersucht oder ich habe das mal angeschaut, Statistiken angeschaut. Und ich habe festgestellt, in Deutschland leben faktisch 40-60%, je nachdem, wie man die Grenze zieht. Und was man glaubt, was schon ein Vermögen ist. 40-60% leben von Monat zu Monat. Ich will dir Folgendes sagen. Ich weiß, du denkst, es ist normal. Du denkst, das ist irgendwie, ja, das ist wie wir in Deutschland irgendwann so ein Leben geregelt haben. Ist auch ehrlich. Nein, das ist nicht ehrlich. Gott hat mehr für dich. Gott hat nicht ein Leben des Vergleichs und der ständigen Angst, dass das irgendwann mal aufhören könnte und dass irgendjemand aufhört, dir zu überweisen, damit du weiterleben kannst. Das ist nicht Gottes Plan. Tagelöhner ist die zweitunterste Stufe. Ich sage nicht, dass man so irgendwo anfangen kann. Für Pastoren machbar. Ich war selbst jahrelang Tagelöhner. Jahrelang habe ich in dieser Realität gelebt. Und mit dieser Realität gelebt. Aber ich sage dir nicht, dass es das ist, was Gott für dich hat. Weil mein Wert wird von meinem Lohn bestimmt. Ich weiß, ich arbeite hart, also bin ich das wert. In Amerika hat man schon so diesen Begriff, was ist dein Nettowert? Um zu sagen, alles, was du besitzt, das bedeutet, was du wert bist. Das bist du nicht. Du bist viel mehr wert. Du bist das wert, was Jesus bezahlt hat für dich am Kreuz. Das ist, was du wert bist. Das ist ein unheimlicher Wert. Das ist mehr als alles Gold und Silber, das es gibt. Momentan ist der Goldpreis bei $4,800 oder so etwas pro Unze. Unze sind 11 Gramm. Weißt du, was du wert bist? Was das Blut Jesu wert ist? Was er für dich bezahlt hat? Oh, come on. Ich will dir Folgendes sagen. Tagelöhner sind nicht nur arme Menschen, soziale Abhängige oder so etwas, sondern auch reiche Menschen sind Tagelöhner. Ich habe das mal erlebt. Ich habe gearbeitet in einer Softwarefirma und da wurde jemand befördert zum Geschäftsführer. Geschäftsführer bedeutet, das ist der höchste Job, den man haben kann in einer Firma. Du bist also Boss. Und der wurde Boss. Und wenn man Boss wird in der IT-Firma, auch schon vor 20 Jahren, dann bekommt man fünfstellig. Fünfstellig nicht pro Jahr, sondern pro Monat. Fünfstellig, was auch immer das bedeutet, sagen wir 10.000 Euro, das ist das Mindeste, was man dann fünfstellig haben kann. Und das ist eine Menge Geld, ohne Frage. Das ist Geschäftsführer-IT-Gehalt sozusagen. Vielleicht ist es heute 20, ich weiß es nicht. Ist auch völlig wurscht. Was ich mitbekommen habe, das war interessant, ich weiß nicht, wie ich das mitbekommen habe, ich kann mich daran nicht daran erinnern, aber ich habe es mitbekommen. Nachdem er das geworden ist, kam irgendwie die Information auf, dass er 3.500 oder 4.000, irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Euro Miete zahlt für sein neues Haus im Rheingau. Und ich habe es gehört, habe ich gedacht, oh, ich bin beeindruckt. Weil damals 3.500 bis 4.000, das war nicht wie in Berlin für ein Einzimmer-Apartment, sondern das war viel Geld. Verstehst du, selbst wenn du 10.000 Euro verdienst brutto, dann musst du Steuern zahlen und so weiter und so fort, da hast du am Ende 6 vielleicht übrig gehabt oder so. Da waren 3.500, 4.000 Euro, war viel, viel Geld für ein Haus. Und ich dachte so, wow. Und dann habe ich gewusst, ich habe den auch sehr gern gehabt, das war mein Chef gewesen, kann jetzt nicht sagen, wie heißt, aber ich habe gedacht, ja gut, er hat jetzt den Geschäftsführer, kann sich ja jetzt leisten. Aber sieh mal, zack, er wurde Geschäftsführer, nur wenige Zeit, sein Leben hat sich sofort ausgedehnt. Und das ist, was viele Leute machen, was Tagelöhner tun. Sobald sie nur 1 Euro mehr haben, ihr Leben und ihr Unterhalt dehnt sich sofort aus. Weißt du, die Firma war damals nicht in dem Zustand. Es konnte niemand wissen, ob die Firma überlebt zu diesem Zeitpunkt, das weiß ich. Er konnte nicht wissen, ob es eine Zukunft gab oder nicht. Aber er hat sofort sein Leben ausgedehnt. Und das ist oft, was wir tun. Wir bekommen 100 Euro mehr, 200 Euro mehr. Und wir wissen, wir haben sofort eine gute Idee, welche Abos wir damit machen oder welche Sachen wir uns damit... Und sofort sind wir wieder abhängig von dem Monatslohn. Statt Freiheit zu bekommen in unserem Leben. Das ist krass, das zu sehen und das zu erleben. Das war ja im großen Stil. Der hat ja nicht ein kleines bisschen mehr Geld bekommen, sondern richtig viel Geld mehr bekommen. Die Frage, die ich mir stelle, wie verdiene ich genug? Und die Haltung ist so ein bisschen, mir steht zu. So eine harte Arbeitermentalität, eine deutsche Mentalität, eine Schaffermentalität, so ein bisschen. Level 2. Das ist Level 2. Jetzt kommen wir zu Level 3 und wir sind schon, ich weiß nicht mehr, dass du da bist, aber ich weiß gar nicht, wie ich heute fertig werden soll. Aber ihr wollt hören, ihr seid noch da. Level 3 ist der Freie. Und hier wird es langsam interessant. Ich verwalte, was ich habe. Ich verwalte, was ich habe. Hier kommt eine innere Erkenntnis darüber, dass Freiheit von Schulden wertvoll ist und auch ein tatsächliches Leben dieser Freiheit. Eine Disziplin kehrt in dein Leben hinein, zu sagen, ich will mit meinem Geld umgehen. Ich mache nicht nur Budgets zur Rettung, sondern ich mache Budgets zur Planung meines Lebens. Ein Verständnis kommt hier rein, dass das Treusein im Kleinen etwas bringt, weil Gott das von mir will. Weil das Verständnis sich aufbaut, Gott reagiert auf meine Treue. Und zwar, es kommt nicht auf die Summe an, sondern auf die Treue, die ich bringe, egal was ich habe. Hier beginnt etwas, sich zu verändern in unseren Herzen, fundamental. Und ich will dir sagen, das ist eine wunderbare Sache. Du beginnst zu begreifen, dass du Verwalter bist von dem, was auch immer du hast. Und dass Gott sich dazu stellt und dir hilft in der Lage, in der du dich befindest. Du bekommst einen Hunger in dieser Zeit, dass Gott mehr für dich hat. Dass Gott mit dir durchbrechen willst. In diesem Level bist du jemand, der den Zehnten gibt. Garantiert, wenn du da bist, du wirst nicht sagen, oh, wir reden die ganze Zeit über Finanzen. Wann hören wir endlich auf, darüber zu reden, weil es dich die ganze Zeit triggert? Sondern du genießt es, weil du weißt, dass der Zehnte etwas ist, was dein Leben segnet. Du weißt, dass dieser Zehnte etwas in deinem Leben vollbracht hat und du würdest dich fürchten davor, ihn nicht mehr zu geben, weil du weißt, dass es eine Bedeutung hat für dein Leben, dass Gott dein Geld gehört und er es segnet, weil du es ihm anvertraut hast. Dieser dritte Level ist ein Level der Reife, der Freiheit, der Schönheit. Hier beginnt etwas in dir aufzublühen. Du beginnst langsam Herrschaft zu übernehmen. Geld ist nicht mehr dein Herrscher. Geld ist nur noch ein Werkzeug, was du benutzt, um etwas zu tun. Dieser Level ist wunderschön und er wartet auf dich, auf jeden von uns hier. Das musst du nicht haben, um Millionär zu werden. Das kannst du haben, wo auch immer du dich befindest. Das ist das Evangelium. Das ist ein Schritt, den du tust. Wie verwalte ich, was ich habe? Ich bin frei vor Gott, zu tun und zu lassen, was Gott auch immer von mir will. Frei Ja zu sagen. Geld ist nicht mehr das, was mich regiert, sondern Gottes Ja ist es, was mich regiert. Geld hat einen ganz anderen Stellenwert, als es das hatte, als ich noch Tagelöhner war, als es mir gesagt hat, was mein Wert ist, meine Möglichkeiten sind. Oder als es der Herr war in Level 1, ist es nur noch ein Werkzeug. Und ihr Lieben, ich will das ganz offen zugeben. Vor einiger Zeit habe ich gedacht, es gibt 3 Level. Ich hatte noch keine Offenbarung darüber. Ich habe gewusst, Das war es, was wir vorstellen konnten. Es gibt diese drei Dinge, ich habe das noch nicht in Worte fassen können, habe ich gespürt. Und dann sagt der Heilige Geist, warte, da ist mehr. Warte, da ist mehr. Da ist ein weiterer Level. Und ich war erstaunt. Sag, oh, zeig mir, was das bedeutet. Und der vierte Level ist, und ich habe es bereits gesagt, es ist Sohn oder Tochter, es ist Kind Gottes zu sein. Ich sehe, weil ich Erbe bin. Das ist ein Level. Und da, das wird langsam, da wird es, ehrlich gesagt, da wird es wirklich spooky und powerful. Oh man. Du verstehst eine Sache ganz zentral. Nämlich, dass es nicht darum geht, wie es dir geht, sondern dass Gott dir etwas anvertraut, damit du andere segnen kannst. Du befindest dich in deiner Perspektive auf einem ganz anderen Level. Es geht nicht mehr um ich, meiner, mir. Gesegnet seien alle vier und meine Familie auch, wie der Gute braucht oder so ähnlich. Sondern du verstehst, dein Leben hat eine höhere Bewandtnis. Du bist dafür da, damit andere ein Erbe bekommen. Du bist dafür da, damit andere Versorgung bekommen. Du bist dafür da, damit andere freigesetzt werden. Gott will sich in deiner Herrlichkeit an dir repräsentieren und durch das Geld, was er dir anvertraut. Überfluss ist da, weil der Überfluss ist für andere da. Weil Gott kann dir das anvertrauen. Du hast gelernt in Level 3, was es Treue bedeutet. Jetzt kann Gott dir geben, was auch immer der will. Ich habe dieses Beispiel bringe ich immer, weil es das größte Beispiel ist für mich überhaupt. Dieser Hiob, das war sowieso schon der Reichste. Gott nimmt ihm alles weg. Er prüft sein Herz, wie er niemand anderen prüft. Und am Ende sagt er, weil du treu geblieben bist, weil du nicht abgesagt hast, weil du mich gekannt hast, weil... Da sagt er, ich erstatte dir nicht nur zurück Wiederherstellung, sondern er erstattet doppelt zurück. Doppelt zurück. Wiederherstellung ist besser als der Ursprung. Ist das nicht der Hammer? Und ich hab zu Gott gesagt, jetzt mal ganz im Ernst, er war schon eh der Reichste, konnte sich kaufen, aber wieso braucht er doppelt? Ich habe gesagt, weil es keine Rolle spielt. Tore spielt keine Rolle. Diesem Mann hätte ich alles anvertrauen können. Warum? Weil sein Herz war bei mir. Wir müssen verstehen, dass das ist, was Gott mit uns tun will. Er will unser Herz. Ihr habt eine Folie mit allen vier. Könnt ihr nochmal alle vier einblenden, dass du es nochmal sehen kannst? Alle vier. Und ich will nicht, verstehst du, das ist kein Rennen. Das ist kein, ich vergleiche mich. Was für ein Level bist du? Was für ein Level? Nein, darum geht es nicht. Sondern ich möchte, dass du ganz, ganz ehrlich bist und sagst, das ist, wo ich momentan drin bin. Und die Perspektive bekommst, Gott hat mehr. Gott hat mehr für mich. Heute Morgen habe ich vor so einem Ex-Benedikt gesessen. Das habe ich mir bestellt in so einem Hotel. Und dann kam das und ich war so, ich habe so gedacht, so, womit habe ich das verdient? Im wahrsten Sinne des Wortes, so, ob es gut ist oder schlecht ist, womit habe ich das verdient? Die Frage kann man so oder so stellen. Also ich meine, wäre das Ex-Benedikt besser, wenn jetzt hier Charles III. Sitzen würde? Hätte er ein besseres Ex-Benedikt verdient als ich? Hätte ein Kind, was noch nichts geschafft hat, mit 12 Jahren ein besseres Ex- oder ein schlechteres Ex-Benedikt verdient wie ich? Wieso sitze ich hier als Pastor, ich bin nur Pastor und esse ein Ex-Benedikt? Weißt du, ich denke so. Und dann ist der Heilige Geist und sagt, es gibt nur eine Sache, die dich qualifiziert, hier zu sitzen. Und das ist, kannst du es nehmen mit Dankbarkeit. Dankbarkeit ist, was uns qualifiziert. Und das ist, was wir verstehen, was wir langsam verstehen, wenn wir verstehen, was der Blick Gottes ist, dass es nicht darum geht, wer du bist und was du verdienst, sondern dass du ein Kind Gottes bist und alles die Gnade Gottes ist. Und es gibt nur eine Sache, die du sagen kannst, dazu, Dankeschön, dass du mir das gibst. Eine Sache habe ich noch. Darf ich die noch bringen? Punkt 3. Ich muss noch Punkt 3 bringen, weil dieser Punkt ist so wichtig. Ich lese ihn euch vor. Ich merke, es ist wichtig, Gott gebraucht Geld, um dich näher zu ihm zu bringen. Und ich habe da 7 praktische Schritte, aber die muss ich jetzt weglassen. Wie du aus dem Level 1 zu Level 4 kommst, tut mir leid. Kann ich alles haben. Aber ich habe für dich einen geistlichen Durchbruch. Und das Krasse ist, dieser geistliche Durchbruch funktioniert und du fragst dich, was ist der, neben dem Praktischen, das noch Praktische, wenn du so willst, der geistliche praktische Punkt, um von Level 1 zu 2 zu kommen, von Level 2 zu 3 zu kommen, von Level 3 zu 4 zu kommen. Und es ist immer das Gleiche. Du beginnst, die Herrschaft über dein Geld Gott zu geben. Und die Bibel sagt, wie wir das tun, ist, wir geben den Zehnten in das Haus Gottes. Das ist, was das tut. Es ist völlig egal, ich habe da so eine Folie mitgebracht. Mal gucken, ob die kommt. So eine Picture-Folie. Da ist sie. Völlig egal, wo du dich befindest. Der Zehnte wird sein Werk für dich tun. Wenn du in Level 1 bist, denkst du, du stirbst. Du gibst den Zehnten, weil du hast ihn nicht. Du hast Minus. Du denkst, willst du mich veräppeln? Ich war schon oft, waren Leute, die sind zu mir gekommen und gesagt, Tor, ich habe Schulden. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, wenn ich mir alle meine Ausgaben, da bleibt nichts, das geht nicht. Und ich bin ja auch ein Mensch und weiches Herz und will den Leuten dann auch das wegnehmen. Aber wie kann ich ihnen wegnehmen, was das Wort Gottes ihnen sagt? Und das Wort Gottes sagt, dass eine Kraft in dem Zehnten liegt, was die Sklaverei deiner Schulden zerbricht. Was die Kraft des Geldes und des Mammons über deinem Leben kaputt macht. Und ich weiß, dort an diesem Punkt zu sein, ist das Härteste, was du tun kannst. Aber es zerbricht die Sklaverei und die Herrschaft über deinem Leben. Und das Zweithärteste, was du tun kannst, und vielleicht für manche ist es noch härter, ist zu tun, wenn du ein Tagelöhner bist. Weil du, wenn du ein Tagelöhner bist, wenn du diesen Monat für Monat lebst, in diesem, ich verdiene es mir aber, ich habe aber Anrecht darauf, aber und auf die Dinge schaust und genau guckst, was du verdienst und was du wert bist im Gegensatz zu anderen und deine Ansprüche und so weiter. Und wenn dann noch jemand im Zehnten kommt, sagst du, ja, fang mal erstmal an zu arbeiten hier, Pastor. Was kannst du da überhaupt sagen? Und diese Dinge, und das ist eine der schwersten Phasen, das durchzuhalten, treu zu bleiben und zu sagen, ich prüfe Gott, was er tut. Und viele Leute haben die Idee, wenn ich in Level 3 bin, dann fange ich an, den Zehnten zu geben. Ich kenne niemanden, der in Level 3 den Zehnten gibt, der nicht in 1 oder 2 angefangen hat. Das wird nichts. In 3 ist dein Herz, wie soll ich sagen, überführt. Da sagst du, ich lasse mir das nicht entgehen. In 1 und 2 ist es der Kampf, der tobt. Ich verstehe das. Ich möchte dir das heute Morgen einfach nur zeigen. Keine Aufforderung, dass du irgendwas änderst. Es sei denn, der Heilige Geist sagt das zu dir. Ich kenne Leute, die haben gesagt, ich habe Gott geprüft 2 Monate. Hat sich nichts verändert. Ich höre wieder auf. Ich möchte dich heute Morgen bitten zu sagen, sei nicht so kleinlich, kurzgläubig. Gott ist auf dem Weg, dir zu helfen. Sein Wort ist treu. Er ist treu zu seinem Wort. Er wird dir Durchbruch bringen in deinen Finanzen. Gib das nicht, verstehst du, schenk das nicht zurück. Ich weiß, der Zehnte ist eine Prüfung. Der Zehnte ist etwas, wenn du in Level 2 bist, es ist schon fast, Menschen verlassen die Gemeinde deswegen, wenn der Pastor darüber spricht. Sie flippen aus, sie sagen, das geht nicht. Aufgrund der Erfahrung, in der du bist, verstehe ich das. Der Identitätswechsel, der da stattfindet. Aber hier ist das Ding, wenn du treu bist, wenn du dich ausstreckst, sagst, Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich aus diesem Tagelöhner-Monatslohn-Ding herauskommen soll. Guck mal, ich bin Finanzbeamter, guck mal, ich bin Krankenschwester, guck mal, ich bin, wie soll das denn gehen? Ich habe dieselbe Frage zu Gott gestellt. Und es ist eine gute Frage, hat der Heilige Geist gesagt. Es ist eine gute Frage. Jetzt zeige ich dir, was möglich ist. Gott kann es tun, auch in deinem Leben. Und er kann dich auf ein neues Level. Ich möchte dir das zeigen. Der Zehnte ist nicht das Ziel, sondern der Zehnte ist etwas, was unsere Herzen permanent verändert. Es ist etwas, was unsere Herzen näher zu Gott bringt. Es ist etwas, was unsere Identität verändert. Ich weiß, das ist schwierig. Als ich selber zum ersten Mal meinen ersten Bruttozehnten gegeben habe, muss ich immer wieder sagen, ich habe geschwitzt. Ich dachte, die Welt geht unter. Ich dachte, ich werde arm enden. All das in diesem Moment. Zitternd. Ich habe es überlebt. Gott hat mich gesegnet. Über alle Maßen. Und was er will, ist, er will dich segnen. Er will dich näher zu ihm bringen. Er will dich verwandeln, auch in deinen Finanzen. Ist es gut zu wissen? Habt ihr das? Ich weiß, das war jetzt eine ganze Menge, ne? Manche von euch sind jetzt schon ganz schön fertig. Aber wir bitten den Heiligen Geist jetzt zu kommen und dir neue Kraft zu geben. und dir zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Und oh, ich würde so gerne für euch beten. Für euch beten, dass ihr das erlebt, dass ihr, wo auch immer du drin bist, den nächsten Level siehst. Erlebst, wie Gott dir diesen Level gibt. Und wie du Schritt für Schritt in diese Freiheit hineinkommst und sagst, oh, Gott ist mein Versorger in allen Dingen. Ich muss mich nicht sorgen um irgendetwas, sondern ich bin so dankbar. Ist es gut? Komm, lass uns gemeinsam aufstehen, um zu beten, das wäre gut. In Römer 8 steht, der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier bist, in diesem Raum, dass du auf, über jeder Person hier in diesem Raum gerade wirkst, die das irgendwie zulässt, die das dir erlaubt. Und wir wollen dir sagen, Heiliger Geist, nimm das Wort, was heute Morgen gesprochen worden ist, durch die Predigt, der mach es stark in meinem Herzen. Zeige mir, wo ich mich befinde gerade, was gerade der Abschnitt ist, in dem ich lernen darf, in dem ich mich befinde, wie ich mich zu Geld verhalte, mit Geld verhalte. Und Heiliger Geist, die Wahrheit über meinem Leben ist, ich bin ein Kind Gottes, denn dein Geist sagt meinem Geist, dass ich dir gehöre. Zeig mir den nächsten Schritt. Geist Gottes, hilf mir, in diese Freiheit zu kommen. In diese Identität auch mit meinem Geld zu geraten. Ich bete es aus über dieser Kirche, Herr, dass sich die Nation noch wundern wird über dieser Kirche. Was du mit den Menschen hier tust, was viele nicht für möglich halten, weil es wenige hier nur gibt, die viel haben, die Geschäftsleute sind oder was auch immer. Aber Gott, du wirst diese Gemeinde, du wirst diese Menschen segnen. Du wirst uns segnen, Herr, übernatürlich. Und wirst eine Kraft entfalten auf dieser Gemeinde. Du wirst sie nehmen und wo auch immer sie sich befand und befindet, Herr, du wirst sie herausholen zu deiner Herrlichkeit und beschenken mit allem. Das gilt für diese Church, aber es gilt auch für jede Person hier in diesem Raum. Das bete ich aus. Deine Wahrheit, Heiliger Geist, von der können wir nicht weglaufen. Aber Herr, wir wollen heute deine Wahrheit nicht wegschieben, sondern wir wollen sie umarmen. Wir wollen sagen, Heiliger Geist, hilf uns jetzt, die nächsten Schritte zu gehen. Ich bete für alle, die in Level 1, Herr, dass sie Wege finden, aus den Schulden zu kommen. Hilf ihnen, Herr, zeig ihnen, wie das geht. Die Schulden, Herr, die sie ketten, die sie zerstören, die sie klein halten. Geist Gottes, hilf ihnen. Und ich bete für alle, die in Level 2 sind, Tagelöhner, die von Monat zu Monat leben, die einigermaßen durchkommen, die sagen, naja, andere sind auch so dran. Ich bete, dass sie erkennen, da gibt es mehr. Ich bete, dass sie aus dem Stress herauskommen, aus der Leistung herauskommen und erkennen, du hast mehr für sie, Geist Gottes. Oh, ich bete darüber, Herr. Gib ihnen Mut und Kraft, dir mehr zu glauben. Oh, und ich danke dir für alle hier, die schon sind in Level 3, die schon geschmeckt haben, wie gut du bist, die schon verstanden haben, wie wichtig es ist, treu zu sein, dir zu vertrauen, Herr, dass sie das nicht vergessen. Das nicht vergessen, Geist Gottes. Halleluja, ich danke dir. Ich preise dich über diesen Tag, über diese Church. Und wir wollen dir sagen, Heiliger Geist, wir vertrauen dir. Tu, was du tun willst. Hilf uns jetzt, den nächsten Schritt, den du uns zeigst, zu gehen. Auch wenn es schwerfällt, auch wenn es schwierig ist. Aber du hast mehr für uns.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.